Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Serial Dads-Folge. Diesmal wieder mit René. Hallo René.
Ja, ich freue mich.
Zurück aus der Winterpause. Und wir haben schon wieder einen Gast.
Ja, das ist voll aufregend.
Ja, wir haben jetzt nur noch Gäste und wir haben heute per Mail kamen zwei mega Knallergäste noch. Gastbestätigungen rein. Insgesamt drei, aber wir starten mit diesem Gast heute nämlich eine kleine Reihe und zwar sprechen wir über Wissensformate oder Kinderformate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und wir fangen das Ganze ein bisschen chronologisch an und zwar von unten und zwar mit dem Kikaninchen. Und heute haben wir ein lebendes Kikaninchen hier. Wir haben einen der Kikaninchen-Moderatoren, der Christian.
Hallo. Danke für die Einladung, auch wenn ich unten ganz falsch verstehe könnte.
Alterstechnisch.
Alterstechnisch ist auch gut, genau.
Da, wo die Eltern noch ein schlechtes Gewissen haben, die Kinder vor dem Fernseher zu parken.
Das ist schon das erste spannende Thema eigentlich. Also wann parkt man die und wann parkt man die nicht? Also das... Wir alle wissen, also wenn wir im öffentlichen Rechtlichen davon sprechen, sagen wir immer, wir sind eine Sendung für Kinder von 3 bis 6 Jahren, ja, bei Mädels dann auch gern länger. Wie oft wissen wir aber, kriegen wir die Antworten von den Müttern oder die Briefe, so mein Einjähriges guckt sie jeden Tag, also wir wissen, dass sie viel, viel jünger gucken, als sie sollten, ja.
Fängt das wirklich so früh an, tatsächlich?
Die Sehnsucht nach 20 Minuten Ruhe unter der Dusche, dann wird der Fernseher angemacht, das iPad hingelegt und wir werden ja auch viel, viel häufiger inzwischen nicht mehr so analog zum Fernsehen geguckt, sondern irgendwie, es gibt von uns über 1,5 Milliarden Klicks bei YouTube. Ja? Also das ist so, wir werden richtig viel bei YouTube geguckt, wo man dann einfach anmacht und dann eine halbe Stunde Kikaninchen gucken kann. Wir sind ja eigentlich nur 3,5 Minuten mal lang pro Modul.
Dann zu dem Einjährigen das Tablet in die Hand drückt quasi.
Ja, andererseits... Ja, also bei Einjährigen, das ist schwierig, aber...
Aber gesehen, gehört und regelmäßig darauf angesprochen.
Je älter die Kinder werden, desto... Also, wir sind ja jetzt mitten im Lockdown noch und deine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, aber mein 4-Jähriger muss auch manchmal einfach mal eine halbe Stunde Netflixen, weil wir E-Mails beantworten müssen oder mal kochen oder so. Also da ist es schon ganz gut, wenn man aber natürlich, wir haben natürlich das große Privileg, dass wir wissen, was wir den Kindern vorsetzen können und das selbst sozusagen mal getestet haben. Das ist vielleicht noch ein bisschen, haben wir vielleicht noch mal so ein bisschen Medienkompetenz Haken gemacht. Und
unbedingt. Also ich bin ja voll der Meinung, dass Medienkompetenzen Medienkonsum ein Schulfach sein müsste, weil wir ganz viele Leute später einfach überhaupt keine Ahnung haben davon. Sie wissen nicht, was sie gucken, sie wissen nicht, was ihre Kinder gucken, sie wissen nicht, was ihre Geschwister gucken. Das ist ja oft so ein ganz heikles Thema. So. Und wenn Leute wie wir, und das meine ich jetzt nicht böse, sagen, wir wissen, dass es eigentlich nicht gut ist, dass mein zu kleines Kind eine halbe Stunde Fernsehen guckt mal oder eine halbe Stunde zu viel guckt, dann müssen wir leider auch ehrlich uns eingestehen, dass wir wissen, dass diese halbe Stunde oder diese Stunde ganz besonders das Außergewöhnliche ist, weil bei ganz, ganz vielen Leuten zu Hause ist es eben nicht die halbe Stunde, sondern es ist von früh bis spät an das Teil. Wirklich von früh bis spät. Wir reden von Dauerkonsum, dass der Fernseher beim Abend, beim Frühstück, beim Mittag, beim Abend oder dann zwischendurch auch immer, da ist das Tablet auf dem Tisch. Ich kenne Fotos von Familientischen, da steht jeder mit seinem Essen da und die gucken alle, während sie essen, ohne sich zu unterhalten.
Würdest du sagen, das ist die Regel oder die Ausnahme?
Die oft genannte Schere in Deutschland wird natürlich also auch durch solche Dinge stark dokumentiert. Ja, das ist, ich sage das immer, ich kenne ja wirklich alle Bereiche Deutschlands, weil ich bin ja live viel unterwegs und kenne, und das meine ich nicht geografisch, sondern auch sozial. Ja? Ich bin seit 12 Jahren Botschafter von Straßenkinder-Jugendhaus Bolle im Straßenkinder e.V. in Berlin, wo jeden Tag bis zu 400 Straßenkinder in Anführungsstrichen betreut werden, die nicht Straßenkinder sind, weil sie kein Zuhause haben, sondern weil Mama noch den Porno nicht fertig gedreht hat, weil Papa noch nicht besoffen genug ist, um sie nicht zu verprügeln und sowas, ja. Da siehst du auch den anderen Teil der Schere und weißt, was da abgeht und wie viele Kinder da sind, ja, also das ist unglaublich und das ist nur ein kleines Haus in Marzahn, was es da gibt, die arbeiten in ganz Berlin und ich weiß, dass es in jeder Stadt sowas gibt und da müssen wir uns im Klaren sein, dass das, was dann passiert, in normalen Haushalten nicht mal erahnbar ist, was da los ist, solchen Familien, ja, und die Schere ist da viel weiter auseinander, als man überhaupt glaubt. Und es ist, es gibt ja jetzt auch Studien zu Lockdown und wie viel größer die Gewalt an Kindern geworden ist. Ja, wenn die Eltern versuchen, die Gewalt an den Kindern wegzuhalten mit Fernsehen, dann machen sie natürlich auch mit Fernsehen, also mit allen möglichen Dingen, ne, damit Konfrontationen nicht entstehen können. Und eigentlich bauen sie dann wieder neue Konfrontationen auf damit, ne? Weil die Kommunikation findet dann irgendwann gar nicht mehr statt.
René, wie ist es bei dir im Moment? Hat der Medienkonsum zugenommen im Lockdown?
Wir haben tatsächlich versucht, das einigermaßen, beziehungsweise nicht einigermaßen, wir haben das versucht, gut zu oder einzuschränken oder eingeschränkt zu halten. Also wir sind letztendlich bei, ich würde mal sagen, 30 Minuten am Tag, was, glaube ich, für den 4,5-Jährigen okay ist. Der Kleine, der 2,5-Jährige, der guckt natürlich dann mal mit, aber der kommt dann nicht auf die 30 Minuten, weil der immer wieder aktiv irgendwo rumwuselt. Also da werden es effektiv, keine Ahnung, vielleicht 10, 15 Minuten sein. Aber wir merken schon, dass es jetzt natürlich schwieriger ist. Beide berufstätig, beide im Homeoffice, mehr oder weniger. Da gibt es, wie du vorhin auch sagtest, natürlich mal irgendwie eine Viertel, eine halbe Stunde, in der man auch wirklich mal Ruhe braucht, so krass sich das anhört. Und dann wird es halt doch eine halbe Stunde Sendung mit der Maus oder so, ne? Oder eben das Kikaninchen. Ja, also so versuchen wir das. Wir hatten jetzt auch in den letzten Monaten, als ich auch Urlaub hatte, so eine schreckliche Ricky-Zoom-Phase. Das ist eine, ich glaube, eine Netflix-
Motorrad, oder?
Bitte?
Dieses komische, ja, Motorrad?
Das Motorrad, genau. Und also das muss man jetzt nicht 30 Minuten gucken, wenn da, ich glaube, eine Folge dauert so die gängigen 8 Minuten oder so, da reicht es dann auch. Aber wenn es wirklich die Maus ist oder jetzt Sesamstraße oder sowas, da sitze ich dann gern am Esstisch und lasse die beiden das nebenbei gucken und habe jetzt nicht ganz so ein schlechtes Gewissen. Aber es ist nicht so, dass jetzt seit Corona die Kinder irgendwie die Zeit verdreifacht haben. Bei uns nicht.
Nee, also wir haben auch jetzt, wir sind jetzt auch relativ privilegiert mit 2 Homeoffice-Jobs, die jetzt nicht, also wir sind nicht systemrelevant, um es mal vorsichtig auszudrücken, und können das so ein bisschen auch flexibel einteilen, und ob meine Texte jetzt nun heute oder morgen erscheinen, ist jetzt, da bricht nicht die Republik zusammen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns sehr viel mit dem Kind beschäftigen und dass sozusagen auch der Medienkonsum flach gehalten wird. Aber wie gesagt, wenn ich alleinerziehend in beengtem Wohnraum bin und so, das ist halt einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem wichtigen Thema, dem Was schauen. Und genau. Kikaninchen ist ja so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen neben der Sendung mit dem Elefanten so ein bisschen das Einstiegs, ja, die Einstiegssendung eigentlich. Jetzt sagst du Einstiegsalter 3, das ist ja meistens ein bisschen, die meisten Kinder haben ja schon vorher ihre kleinen Erlebnisse gehabt. Genau, also so wahrscheinlich, also so. Bei uns war irgendwie so der Einstieg, ich glaube so die Eule mit der Beule, das Lied, gezeichnet, sogar auf YouTube, und später kam dann irgendwie Peppa Wutz dazu und dann aber auch das Kikaninchen und Sendung mit dem Elefanten und diese kleinen Mausclips und so. Wie war das denn bei deinen Kindern, wenn du jetzt quasi Fernsehmoderator bist, haben deine Kinder dich schon früher auf der Leinwand erleben können und haben die sozusagen dich auf der Leinwand erlebt? Oder du bist nämlich Puppenspieler auch, habe ich gelesen, ist ein wahnsinnig cooler Beruf, dazu musst du nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Oder hast du ganz auf Fernsehen verzichtet und hast einfach die Handpuppen rausgeholt und gesagt, so, jetzt spiele ich euch mal das vor, das Shakespeare.
Das ist wie der Koch, der die ganze Woche kocht und dann kommt er nach Hause und alle wollen, dass er nochmal kocht, dann kocht er bestimmt. Ne? Ja. Nee, aber es ist eigentlich ist das, was René gerade sagte, schon ein spannender Ansatz dran. Beim ersten Kind Es ist alles im Prinzip relativ einfach noch. Ich kann mich entsinnen, unser Sohn hat, glaube ich, der war 4 oder 5. Da hat er noch nicht gewusst, dass an dem Fernsehgerät eine Information anliegt, die dauerhaft an ist mit der Fernbedienung. Sondern für ihn war Fernsehen, ich musste den DVD-Player anmachen und habe dann was bewusst reingemacht. Ob das der kleine rote Traktor war oder Littlefoot, die Dinosaurier. Also bei dem ersten Kind war das wirklich noch möglich zu sagen, wir gucken einfach nicht in seiner Gegenwart, wir haben nicht in seiner Gegenwart selber Fernsehen geguckt, machen wir heute auch, glaube ich, noch nicht. Sondern wenn wir da sind, dann machen wir was gemeinsam. Das ist eher wirklich so, dass sie dann abends mal jetzt gucken und so. Und im Lockdown auch mal vormittags, klar. Aber dass es wirklich beim ersten Kind ganz einfach war. Das zweite Kind, wie René gerade sagte, das guckt dann natürlich dann irgendwie mit und sieht dann schon. Und dann irgendwann kannst du es auch nicht mehr verbergen. Dann ist es irgendwann raus, dass dann da eine Fernbedienung auch mehr kann, als immer Play und Stop zu drücken. Sondern, da gibt es ja Fernsehsender und so. Das war auch eine ganz spannende Entdeckung eigentlich. Aber so lange haben wir das weggehalten. Wir haben uns auch nie versucht, irgendwie an Sandmännchen. Wir müssen jetzt schnell Abendbrot essen, um dann das Sandmännchen zu schaffen. Sondern ich habe das aufgenommen in der Mediathek und geguckt. Und dann war das halt eher so als pädagogischen Hilfsmittel. Komm, erst Bett fertig machen, Zähne putzen, Schlafanzug gewaschen und dann gibt es das Sandmännchen. Aber niemals sozusagen zum Stress fördern, dass man jetzt schnell das Abendessen schaffen muss. Und mein Großer, der war vier, als es mit Kika nicht anfing. Also Puppenspieler bin ich mein Leben lang, Schauspieler und Puppenspieler bin ich ja mein Leben lang schon. Aber das Kikaninchen hat ja erst 2009 sind wir auf Sendung gekommen. Da war der 5. Und der ist sozusagen das einzigste Kind, was den Unterschied kennt zu Papa, den nur Leute im Prenzlauer Berg kennen, weil so aus dem Prenzlkasper den Puppenspieler kennen und sagen, hallo Christian, zu egal wo du bist, sind sie nicht der von, der kennt den Unterschied. Die Mädels kennen das nur so, dass alle Leute mich erkennen und Mann und ein Foto wollen. Bei dem war das so, dass er war plötzlich so mit 4,5, 5, ich glaube sogar mit 6 war dann die Kika-Sommertour, da waren wir mit allen Kollegen, also mit Juri Singer und so unterwegs und hatten 8 Live-Termine mit 500.000 Live-Zuschauern quer durch Deutschland, waren auch in Hannover, waren in Hamburg und es war wirklich unglaublich. Also es war die Leute da 3 Stunden anstehen, um ein Autogramm zu bekommen von dir und so. Und das hat er in Berlin auch miterlebt und hat sich gewundert, warum er sonst immer ein Foto mit mir machen kann. Und jetzt wollte ich mal nicht, dass er mit auf die Fotos folgt. Ich sage, ist nicht unser Fotobrat, das sind fremde Leute. Aber das war der einzige Unterschied. Und bei ihm ging es noch. Und dann, wie gesagt, und dann später bei den Mädels war das auch anders, dass du dann wirklich nicht mehr das weghalten konntest. Und dann gucken sie natürlich auch früher und anders und mehr. Hm.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es ab und zu Serien gibt, wo wir selbst unser Gehirn an der Tür abgeben und uns als Eltern denken, oh Gott. Bei uns ist es im Moment, ich konnte ihn davon überzeugen, dass es Super Wings und Paw Patrol im Moment nicht gibt bei Netflix und dass wir sie höchstens hören können. Aber selbst beim Hören schmilzt mein Hirn. Aber gut, man kann jetzt, aber du arbeitest ja jetzt beim Kika und da kannst du ja nicht einfach sagen, komm, wir lassen jetzt mal Kinderhirne schmelzen und uns ist völlig egal, was die Eltern dann von uns denken, wie jetzt vielleicht die Macher von Paw Patrol oder Co. Was macht denn für dich gutes Kinderfernsehen aus?
Gutes Kinderfernsehen, also das wichtigste Key zu gutem Kinderfernsehen ist, dass man wirklich weiß, für welche Altersgruppe was gemacht werden sollte. Also wir haben ja mit Kikaninchen für Fernsehanfänger wirklich bewusst was entwickelt, was in einer Bilderbuchwelt entsteht, damit die Kinder sozusagen den Übergang von dem stillen Bild zu dem bewegten Bild finden können. Wir haben am Anfang noch viel mehr als jetzt inzwischen 10 Jahre später irgendwie gesagt, wir machen nicht alle anderthalb Sekunden einen Schnitt, sondern es gibt irgendwie Bild, 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 Schnitt. Also viel, viel langsamer, viel ruhiger Schnittrhythmus, ne? Und wenn es dann informativ ist, wenn es noch edukativ ist, und das sind also blöde Wörter, aber ich finde, wenn die Kinder was lernen können, also bei mir ist es bis heute noch so, wenn die jetzt irgendwas gucken, wie wo sie was lernen können. Also Discovery Channel lasse ich ihnen viel lieber schnell nochmal durch und sage denen, klar guckst du noch, wenn sie, ist gerade so spannend, ich sehe was über Lava, dann sagt man als Papa oder als Mama natürlich, ey, das Kind lernt gerade was, also lass es doch gucken, ja, oder den Maus-Podcast, der kommt, dann guck den noch zu Ende. Dagegen, wenn du irgendeinen hirnigen Schwachsinn, wo balla balla, peng peng, denkst du so, oh Mann, guckst du das schon wieder? Und also gerade die Kinder heute, die ja dann nicht mal mehr Fernsehen gucken, sondern eben nur noch YouTube gucken. Also ich kenne ja so viele Leute, die nicht mal mehr einen Fernseher zu Hause haben, ja, also die gucken nur noch YouTube und die gucken dann nur noch irgendwie irgendwelche Mädels tolle Schminktipps geben und also wir reden von Mädels, die 7, 8 sind und die gucken sich so einen wirklichen Schwachsinn an, wo du denkst so, die glauben, die Welt ist so, ja, und die gucken gar keinen Fernsehen mehr. Hm.
Jetzt habt ihr ja, oder jetzt, wie bist du denn dazu gekommen, Kinderfernsehen für so kleine zu machen? Also wenn ich jetzt so an mich jetzt denke, ich habe ja schreibe als Journalist auch für Kinder und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es immer noch spannender gefunden habe oder ich spannender finde, für etwas Ältere zu schreiben und sozusagen die Welt schon, mich mit Kindern zu unterhalten, die Welt schon ein bisschen größer verstehen und dann eher sozusagen vielleicht im Mausalter, im Checker-Tobi-Alter anfangen. Dieses Kikaninchen oder auch die Sendung mit dem Elefanten, das ist ja schon ein sehr besonderes Fernsehmachen. Wie bist du dazu gekommen, für die ganz Kleinen Fernseh zu machen oder für die ganz Kleineren Fernseh zu machen? Und was ist da für dich der besondere Reiz, dass vielleicht du noch nicht so die komplexen Geschichten erzählen kannst, wie in einer Maus, wie bei einem Checker, wer auch immer.
Also ich glaube, dass sie sozusagen für die Zielgruppe genauso komplex sind, wie für die 4 Jahre später beim Checker gucken, weil es einfach Zielgruppe und Kommunikation ja irgendwie Grundlagen erwartet und so. Du musst ja was reflektieren können. Die sind natürlich viel, viel einfacher aus unserer Sicht, aber für die Kinder sind es natürlich, die dann gucken, sind sie gar nicht einfach, sondern die sehen da was, was sie das erste Mal wie ein Spiegel sehen. Sie sehen, wie Kikaninchen mit dem Roller fährt und da fällt ein Reuter ab und fällt hin und da sagt jemand, aua, dann ach ja, aua, das kenne ich auch, da können sie was kommen. Und das kommt bei mir halt vom Theater. Ich habe ja vor dem Kikaninchen schon über 12 Jahre Puppenspiel gemacht für Kinder und bin tatsächlich auch über das Puppenspiel zum Kikaninchen gekommen. Also mich hat tatsächlich eine Producerin von Studio TV Film, die Kikaninchen seit Anfang an produziert, hat mich spielen sehen in meinem Theater in Berlin und Hase und Igel, ein Stück, wo ich als, mit Puppenspieler und offen als Spieler auch trotzdem mit den Kindern als Erzähler agiere und zwischendurch singe und mich in Rollen schlüpfe, bin dann selber mal der Hase, um eine Nahaufnahme zu zeigen. Im Theater gibt es ja auch Nahaufnahmen und da gibt es eine Puppe vom Hasen und dann gibt es später mal mich mit so einem Hasen und Zähnen und so und dann renne ich so durchs Publikum und alle müssen sagen immer zu mir, ich bin da hier und sind, die Kinder werden Teil des Stücks, ja. Und ja, einen Tag später rief die an und sagte, sie hat am Wochenende was gesehen und es hat ihr gefallen und sie hat einen Entwicklungsauftrag vom Kika und sie suchen einen männlichen Moderator, der mit Kindern gut kann, der, was ich da eben schon 12 Jahre live gemacht habe und der Geschichten erzählen kann. Und ja, und dann haben sie mich eingeladen. Ich habe ein Casting-Video kleines produziert innerhalb von 2 Tagen und Mittwoch abgegeben, was extra dafür gemacht wurde. Und am Donnerstag saß ich schon beim Chef am Tisch und der meinte, ja, wir würden dich einladen. Und dann war ich 3 Jahre lang mit im Team und habe das ja mitentwickelt. Also ich bin nicht nur der Moderator, ich habe es auch mit erfunden, das ganze Kikaninchen. Und mit tollen Leuten forschen können. Wir haben mit dem ITZY-Institut Tests gemacht. Hunderte Kinder wurden getestet, wie ist die Aufmerksamkeitsspanne. Dann waren Pädagogen dabei, von Professor Ftenakis bis wie man was macht, was man nicht macht. Und da sind auch viele, da wurden Leute von überall reingeholt. Der Bresch war da, aber hier der, ach, wie heißt der? Wolfgang Bresch, Hase Cäsar? Burisch, Entschuldigung. Und die waren alle so, das war ein riesen Entwicklungsteam. Und dann irgendwann war man der Meinung, jetzt sind wir fertig. Aber trotzdem steckt in allem ja immer drin, dass man weiß, für wen es man macht und dass man bei dem die Neugierde wecken will. Das ist eigentlich so bei allen Altersstufen. Wenn das dich antriggert, weil es dich interessiert, weil es dich neugierig macht, mehr zu sehen, das ist ja, warum wie die Serien auch funktionieren, warum wie Cliffhanger funktionieren in Designated Survivor oder sonst wo, ja, was du guckst. Es ist immer, du musst Neugierde wecken für mehr, für mehr, für mehr. Und dann wächst auch so ein Programm. Und bei unseren Modulen gibt es ja auch die Geschichten, die, wo sie sich selber widerspiegeln können in Kikaninchen. Dann gibt es die, wo sie eben Kikaninchen mit mir, mit dem Stellvertreter eines Erwachsenen sehen. Und wir mehr schaffen als, zusammen mehr schaffen, als man allein schaffen kann. Dann gibt es die Geschichten, wo man dann merkt, so, ach, wenn ich mich einmische als Kind, in dem Fall Kikaninchen wiederum, diese Geschichtenkissen-Module, da sitze ich und erzähle eine Geschichte und Kikaninchen sagt aber es ist eine blaue Giraffe. Und dann geht die Giraffe woanders, die Geschichte woanders lang, weil die Giraffe plötzlich blau ist. Und dann sagt es, aber die ist aber traurig. Es war aber gerade eine fröhliche Geschichte, warum soll die jetzt traurig sein? Na, weil die traurig war. Ja, weil ihr fiel in dem Moment ein, dass der Podcast viel zu kurz war. Der hätte eigentlich 2 Stunden dauern müssen. Und also ist also ganz, du musst du immer mit umgehen. Und das ist, was die Kinder dann auch dran entdecken. Und dann wollen die das zu Hause auch machen. Wie oft erzählen mir Leute, Eltern, Freunde, wenn ich da zu Besuch bin, dass die Kinder immer, wenn sie eine Geschichte vorgelesen bekommen, sagen sie, aber die war dann das und das. Oder das und das. Oder ich bin bei Freunden zu Besuch und die holen Papier raus, schnipsel mir mal ein Schloss. Weil sie mal denken, ich mach das. Weil so, das ist natürlich eine super Künstlerin, die
hast da du das nicht?
Papier weggeschnipselt. Ne? Ja. Naja, ich kann inzwischen ein bisschen, ja, also weil ich ja manchmal im On-Off was machen muss, aber es will nie so reißen, wie ich es möchte. Aber so steckt halt eben von meiner Erfahrung als Puppenspieler ganz, ganz viel mit drin. Da ist halt mein großes Glück, dass ich eben doch in der Entwicklung mit da involviert war. Und wir waren so am Ende ein Kern von 5 Leuten, die das ja erfunden haben oder uns ausgedacht haben. Ja. Als wir angefangen haben, gab es noch keinen Hasen. Da gab es also, wir haben uns noch ausgedacht, dass es ein Kikaninchen wird. Es hätte auch noch ein Kikamel oder ein Kikameleon werden können.
Kikameleon finde ich super. Wie sieht's denn aus? Hast du, wusstest du schon immer, dass du was mit Kindern machen willst? Oder wie kommt dieser Antrieb, was mit Kindern zu machen? Du hättest ja auch professioneller, ernsthafter Puppenspieler werden können.
Also natürlich habe ich mit Kindern immer gut gekonnt. Also ich bin ja noch in der DDR groß geworden und mein Berufswunsch kurz vor der Wende war noch Lehrer. Dann haben alle gesagt, du musst Lehrer werden, sonst darfst du kein Abitur machen. Und dann kam halt die Wende und war alles anders. Ich habe tatsächlich auch versucht, Lehramt zu studieren. Das war aber langweilig, das Studium. So, englische Grammar war wirklich, also Englisch Erdkunde auf Lehramt studiert. Das war so, das hat mich so überhaupt nicht neugierig gemacht auf mehr. Und habe als Kind auch schon immer als Ferienlagerbetreuer mir mein Studentengeld verdient, mein Schülergeld verdient. Bin als Betreuer bei so Fahrten mitgefahren. Ja, und irgendwie, dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass du ja selber als Puppenspieler oder Schauspieler ein Stück Kind bleibst. Also du bist ja, egal ob du für Erwachsene oder für Kinder spielst, das Spielen muss man sich ja auch halten können. Ja? Das können ja viele Leute als Erwachsene nicht mehr, weil sie bedenken, so müssen irgendwelche Regeln, Formen arbeiten. Und du hast halt auf der Bühne oder im Studio einen Raum, in dem du dich dann frei bewegen kannst und dann auch spielen kannst. Und ja, also ich zähle, glaube ich, zu den eher verspielten Typen und bei uns wird immer gelacht am Set, weil einfach auch, selbst wenn die Kamera nicht an ist, wird trotzdem gespielt und gemacht, ja. Und dieser Weg, dass das dann Kinder, also es hat einfach Spaß gemacht für Kinder, Puppentheater zu spielen. Ich habe auch also nach dem Studium viel seriöses Puppentheater gespielt. Ich war in am Luzerner Theater hat Philipp Mignana das Totenhaus gemacht, eine Jagd-Pataki-Inszenierung mit Preisen überhäuft, wo Schauspieler mit Peter Brook-Ensemble und Vergewaltigung von Puppen und Menschen, Kafkas Prozess in Stuttgart, ich war in München Residenztheater, ich war in Berlin an Kammerspielen, habe mit Uli Mattes die Zeit in das Zimmer gemacht. Es war also auch toll, aber es war immer Tod, Mord, Vergewaltigung, es hat nie, also da, im Theater ist es immer sehr, 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 sehr ernst, um die Neugierde zu wecken, schätze ich. Und bei den Kindern war es halt einfach. Und dann habe ich irgendwann mein erstes Puppentheaterstück gemacht, das war das tapfere Schneiderlein. Und das macht, also wenn du für Kinder schreibst, weißt du, dass man da eben das genauso ernst nehmen muss. Und man muss das Publikum, also noch, man muss noch ehrlicher und genauer sein. Weil diese sofort dich entlarven, weil die bleiben nicht still sitzen wie ein erwachsenes Publikum und sagen dann so am Ende, naja, schlechte, sondern die sagen dann so, Mama, das stimmt nicht, das ist langweilig, das ist blöd, mitten im Stück, mitten in der Szene, wenn es nicht Wind greift. Und das kann dann einfach auch wie ein Strohfeuer sich ausbreiten und dann sagt der halbe Saal so, das ist doof, ich will nach Hause, ich will ein Eis, ich will auch ein Eis. Und das darf nie passieren, deswegen musst du da immer 120% geben. Und das hat mir, glaube ich, auch viele Fähigkeiten gegeben, die ich dann eben doch da im Live-Spielen immer vermitteln kann. Ja, ich spiele ja bis heute noch live, also viele Leute haben ja, als es dann losging mit Kikaninchen, gesagt, warum spielst du noch Puppentheater? Das hast du doch nicht mehr nötig. Das mache ich gerne, das macht mir Spaß. Also das war jetzt eine der schlimmsten Sachen im letzten Jahr war für mich, dass ich so wenig spielen konnte. Ja? Also ich habe früher 300, 350 Vorstellungen pro Jahr gespielt. Und ich glaube, es waren ganze 27 im Jahr 2020. Dank Corona.
Wahnsinn. Jetzt erzähl aber mal, du hast doch bestimmt eine super dankbare Zielgruppe oder also die Zuschauer, die Kinder vom Kikaninchen, die lieben dich doch wahrscheinlich alle, oder? Also ich stelle mir das so vor, jeder, der eine etwas erwachsenere oder größere Zielgruppe anspricht, der wird mit, gerade in sozialen Medien, auch mit Hass konfrontiert. Egal, wie alt diese Schauspieler sind und wie alt die Zuschauer oder Zuschauerinnen sind. Aber so ein 3-4-jähriges Kind, auch wenn das sagt, das ist jetzt langweilig, aber die lieben dich doch alle, oder? Ist das nicht so? Also so würde ich es mir vorstellen.
Also ganz sicher. Aber das hat verschiedene Faktoren und es gibt eben auch die Kehrseite der Medaille. Gibt es natürlich auch. Für die Kinder bin ich ja anders als meine Kollegen Juri und Singer zum Beispiel. Bin ich ja eine fiktive Figur. Ich bin ja wirklich eigentlich wir sind ja bei Kikaninchen in einer Fantasiewelt. Ja, und diese Fantasiewelt bedienen wir auch. Also ich fliege mit einer Regenschirmrakete mit Kikaninchen zum Mond. Ja, sowas würde Juri oder André in der Sendung oder was nie machen können. Sondern wir sind da. Also bin ich für die Kinder viel mehr so eine Figur wie Biene Maja oder wie Vicky oder wie, also Peppa Pig. Und dann ist es für sie umso schräger, wenn sie mich in live sehen, wenn ich dann plötzlich in echt da bin, aber du bist nicht der Echte, ist viel häufiger. Aber das Feedback, was du sozusagen aus der echten Zielgruppe bekommst, ist ausnahmslos positiv. Auch das, was die Eltern an der Qualität und an der Umsetzung anerkennen können, ist auch ausnahmslos gut. Lustig ist, dass es eben total wächst, weil es jetzt eben schon seit im 12. Jahr läuft. Mich sprechen jetzt 19-jährige, 18-jährige Mädels an. Wir haben sie früher immer im Fernsehen geguckt. Ja, also die waren da, also vor 12 Jahren waren die irgendwie so in dem Alter, was sie geguckt haben. Und da merkt man auch, wie natürlich diese Akzeptanzgruppe größer wird, weil es trotzdem, also weil das ist nie so negativ behaftet. Es gibt nur eine einzige Gruppe, die es irgendwie nicht begreift, das wird die bei YouTube dann immer wieder rumtrollen, die dann Kikaninchen-Videos kommentieren müssen mit aus erwachsener Sicht.
Ach, gibt's auch, ja.
Und dann irgendwie, Hater, Hass.
Ach, tatsächlich.
Der rosa T-Shirt, der muss doch schwul sein. der alte Kinderficker ist wieder unterwegs.
Also, tatsächlich.
Gibt's richtig schlimme, also auch, ja, also eklige. Also am Anfang war ich schockiert. Irgendwann guckst du, ich erkennst ja an der Art und Weise, wie sie schreiben schon, dass sie es einfach nicht mal begreifen. Und es gibt auch diese, wie heißen die Dinger denn so, also, wo sie dann Filme nehmen und dann irgendwie einen anderen Tonspur drauflegen und selber, wollte gerade kiffen, hier so eine Redos von den Tonspuren.
Guckt man sich das an oder guckt man sich das einmal an und dann nicht?
Irgendwann habe ich es mal gemacht, aber irgendwann denkst du so, oh Gott, deswegen, da wirst du ja wahnsinnig, wenn du das machst. Also das ist ja, aber die wirkliche Zielgruppe, vor allem, wir haben ja seit sechs oder sieben Jahren jetzt das Format Kika kommt zu dir. Und wo wir einfach wollten, also diesen Kontakt mit den Kindern haben wollten. Und das ist toll. Also aus dem letzten Jahr waren so 3 bis 5 Kitas, die dann deutschlandweit uns gewinnen können. Im großen Gewinnspiel, was dann groß aufgezogen wird über den Sender. Und dann besuchen wir die. Das gibt es eben nicht nur bei Kikaninchen, das gibt es dann auch bei Baumhaus, das gibt es auch mit Bernd. Und glaube auch mit Singer und Tanzalarm, glaube ich, auch noch. Und das ist halt super, wenn wir da irgendwo kommen, die flippen raus. Ja, die kennen das alle, ja. Und ich habe durch die Arbeit beim Kikaninchen kamen ja ganz, ganz, ganz viele andere neue Projekte dazu, die ich jetzt mache, mit denen ich eigentlich viel mehr zu tun habe als mit dem Kikaninchen, die aber jetzt natürlich alle für und mit Kindern sind, ja. Und das ist für die Kinder trotzdem immer, das ist ja der Christian von Kikaninchen und so, das ist denn echter und dann egal wo du bist, dann die stehen da an der Scheibe und klopfen. Ist ja, als wenn Bruce Springsteen draußen steht. Also das ist, ich habe nie was Schlechtes, ist ja der blöde Christian Quirst, von dem nie.
Toll. Da hast du aber schon auch eine große Vorbildfunktion, wenn du dich frei in der Stadt bewegst, ne?
Also wenn Freunde mit mir über die Straße gehen und sie wollen bei Rot rübergehen, bleib ich stehen. Ja. Dann sage ich, ey, ist doch keiner da. Ich sage, ja, aber wenn das jemand filmt und dann kommt dieses Video übrigens, der Christian macht, ich mache Verkehrsprojekte mit dem ADAC, bringen den Kindern bei, wie man richtig über die Straße geht und die selber rot über die Straße kannst du nicht bringen. Das ein doofes Video ist dann, trollt dann so ein ganzes Projekt kaputt. Ne?
Also bist du der höflichste Berliner überhaupt?
Also ganz sicher. Also höflich generell ja immer schon, aber also das ist, also neulich hat mir jemand gesagt, du bist immer so nett zu den Leuten, wenn die dann dich ansprechen, ja, beim Bäcker an der Kasse, entschuldigen Sie, ich bin meine Frage, Ihre Stimme kam mir so bekannt vor, sind Sie der, kommt ja häufig vor, also mit jedem Jahr auch häufiger, und dann wirst du auch mal von Freunden, die dabei sind, gefragt, bist du da immer so geduldig? Ich sage, muss ich ja sein, für die ist das der eine Moment des Treffens, ja, und wenn du da in dem Moment dann irgendwie sagst, oh komm, lass mich in Ruhe, leck mich am Arsch, das geht gar nicht, also das geht gar nicht, ne? Also so schlecht Laune, da musst du ganz tief unten im Keller vergraben.
Sonst hast du gleich diesen Peter-Lustig-Ruf weg, ne? Da haben wir uns, Birk, schon mal drüber unterhalten, ne?
Ja, aber der ist ja leider, eine Mehr. Das ist tatsächlich eine der ersten Formen von Fake News, ne?
Mhm.
Ihr kennt die Geschichte, wie die entstanden ist, mit dem, dass Peter-Lustig keine Kinder macht. Wisst ihr, wie das original entstanden ist? Nee. Ich habe ihn kennengelernt, den Peter-Lustig, Gott hab ihn selig. Der war ja auch bei, also Studio TV Film hat ja auch Löwenzahn oder produziert es bis heute noch, und habe ihn ein paar Mal kennenlernen dürfen. Und die Geschichte ist, es war ein Interview und es ging über die Dreharbeiten in Potsdam. Und das Gelände, wo sie gedreht haben, wo der Wagen stand, war neben einem Schulhof. Und da ging es nur um, hallo Peter, während des Interviews und so. Ja, bei den Aufnahmen stören die Kinder immer, wenn die Pause haben, weil sie ja dann den Ton stören. Ja? Aber daraus wurde Peter Lustig mag keine Kinder. Also ganz egal davon, dass es total egal gewesen wäre, ob er jemals Kinder mag, weil in der Sendung kommen nie Kinder vor, also oder fast keine Kinder vor. Und wenn sie denn vorkommen, sieht man, dass er sie sehr gerne mag. Ja, also das ist überhaupt kein Problem gewesen für ihn. Aber aus der Geschichte hat sich so hochgeschaukelt, dass so Peter Lustig mag keine Kinder.
Es gibt ja so Kinderfernsehgesichter wie Christoph, wie Armin. Armin ist, glaube ich, inzwischen geht auf die 80 zu. Genau. Und also das sind ja sozusagen richtig Gesichter, die mit dem Kinderfernsehen alt geworden sind. Und ich frage mich, kann man noch im Kinderfernsehen alt werden oder kommt das?
Ja, also ich fühle mich jetzt schon so manches Mal, guck mal, wenn du überlegst, das wird 2007 angefangen mit der Entwicklung. Es ist jetzt sozusagen, seit 14 Jahren beschäftige ich mich mit diesem Thema. Ja? Also 14 Jahre ist für mich schon ziemlich alt. Aber es ist, solange ich das machen kann und die Rolle eben auch ein Verständnis habe, also das, irgendwann läuft es vielleicht auseinander, wenn man irgendwann merkt, dass die Kinder was anderes wollen. Ja? Dann könnte sagen, dass man sagt, so, oh Mensch, das ist schöner. So, oder es müsste wieder, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ganz im Gegenteil, ich glaube da sogar, dass es charmant ist, weil für die Kinder ist es nicht komisch, dass Kikaninchen immer im gleichen Alter bleibt, aber der Mensch neben Kikaninchen, ob das jetzt ich bin oder Anni, älter werden, ja, weil es sind ja immer neue Kinder, die es gucken, es sind ja, für die ist ja immer neu, deswegen, wir drehen ja auch schon seit Jahren nur noch ein Minimü an neuen Produktionen, also das ist, weil wir haben in den ersten Jahren so viel produziert, dass du das alles wiederholen kannst für neue Kinder und dann zeigst du es nochmal. Wenn wir jetzt was Neues filmen, dann gibt es eben dann auch Weiterentwicklungen. Wir haben neue Module weiterentwickelt, dann werden die gedreht. Oder es gibt dann irgendwie, jetzt irgendwann demnächst wird alles von HD auf UHD umgestellt. Also fangen wir jetzt an, alles in UHD nochmal zu drehen. Da drehen wir dann auch nicht neue Bücher, sondern alte Bücher nochmal neu und versuchen dann den Look und Feel auch schöner zu machen. Aber es ist halt nicht annähernd, dass man jetzt da so viel noch dreht, also das ist so, dadurch sieht das Alter werden gar nicht so, findet nicht so statt im Fernsehen, on screen, weil die sehen dann Module von 2009, da sehe ich noch aus wie die blühende Pracht und jetzt so wie jetzt halt, ne, also das ist, ich bin ja dann trotzdem geschminkt und so, das ist schon, wir haben ja es geschafft, so dieses Merkmal mit der blauen Hose und mit dem rosa T-Shirt, dass man das so ein Wiedererkennungswert, das ist auch passt immer noch über die Jahre. Alle 3, 4, 5 Jahre müssen wir dann mal einen neuen Vorspann drehen, damit man sieht, so, es sind jetzt irgendwie, ja, gehe jetzt auf die 50 zu. Ne? Es ist, dann sieht es natürlich anders aus als mit Mitte 30. Also. Aber es ist auch nicht schlimm. Also ich glaube, dass es funktionieren kann. Ich weiß, dass das beim Öffentlich-Rechtlichen auch so treu ist, dass die, das, wenn es gut ist und gut ankommt, dass die dann auch so lange so festhalten dran. Also da sind mir meine Kollegen bei der Maus die besten Vorbilder und genauso wie Peter das war und die dann sagen, ey, ich bin ja auch damit alt geworden, ja. Also so, ich habe keine Ahnung, ob das noch irgendwann für mich dann vielleicht keinen Spaß mehr macht, weil eigentlich mache ich ja das direkte Sprechen und Spielen mit den Kindern viel lieber, weil im Studio sind ja nie Kinder. Ich habe ja nie Kinder da, ich drehe alleine oder mal mit
und kein Kaninchen, ne?
Kein Kaninchen, keine. Also im besten Fall haben wir in Modulen, wo wir zusammen sind, ist mal die Steffi noch da, Stefanie Bock, die Anni spielt und als Partner. Und aber sonst bist du eigentlich meistens allein, ja, und guckst bei den Modulen immer hin und her zwischen Kikaninchen hier und der Kamera und sagt, soll ich euch eine Geschichte erzählen? Oh ja, welche denn? Na, die von dem und dem. Gut, dann machen wir das. Ihr wollt die auch hören, oder? Hm, ja, alles klar. Und es ist immer ein Blickgewitter hin und her, aber es ist ohne echte Kinder. Und dadurch, also ich würde so gern mal eine Sendung machen. Also wenn Elton mal keine Lust mehr hat, dann mache ich 1, 2 oder 3.
Wie ist es denn? Müsst ihr euch vielleicht weniger neu erfinden als andere Sendungen? Also wir haben jetzt in unserem Podcast auch immer wieder festgestellt, wenn wir sozusagen die Sendung aus unserer Kindheit schauen, dass das ein mega Bruch ist. Also Beispiel, als die Tiere den Wald verließen, was war das, hatte ich als Kind total als schöne Serie in Erinnerung. Derber Splatter-Kram, also genauso. Es war immer das Leben, auch randvoll mit Sexismus, Antisemitismus, sonst was. Also da ist ja so ein Bruch und da muss Kinderfernsehen immer mit der Zeit gehen, immer neu sich erfinden, auch diverser werden etc., auch von der Schnitttechnik neuer, schneller werden. Ihr seid jetzt aber an einem Punkt, wo Kinder anfangen, Fernsehen zu gucken. Ihr seid vielleicht die erste Sendung, die sie überhaupt schauen. Ist da dieser Innovationsdruck, mal abgesehen von Themen vielleicht, etwas geringer oder seid ihr auch so immer dabei, euch neu zu erfinden und immer mal wieder zu sagen, komm?
Publikum immer wieder neu erfindet, diese ganzen Dinge. Also ich glaube, dass es war einmal das Leben, der Hinweis auf dieses antisemitische, ich kenne das Modul, also ich habe das gesehen und habe auch gerne auch die Diskussion drumherum. Das hat damals ganz sicher keiner so gesehen. Ich kenne Beleidigungen aus dem Internet zu meinem Video Drei Chinesen mit dem Kontrabass, dass ich ein Rassist sei. Weil irgendwie Drei Chinesen mit dem Kontrabass ein rassistisches Lied sein sollte. Wo du denkst, so ja, ich kenne die Diskussion über die Mohrenstraße. Und also das sind ja, ich glaube, dass die sozusagen Gegebenheiten sich verändern, weil die Leute andere Probleme suchen und andere Probleme finden und es gibt neue Probleme und dann musst du die Sachen betrachten. Wir nehmen das, was wir da machen mit Gigantischen im Grunde schon so ernst, dass wir da wirklich also ohne Probleme jeder Prüfung standhalten können. Also es ist immer divers, schon immer gewesen. Wir sind schon immer, es geht da nicht um Mädchen und Jungen, Gigantischen ist ja nicht mal ein Junge oder Mädchen. Es gibt nie ein, für viele Jungs ist es ein Junge, für viele Mädchen ist es ein Mädchen. Aber es wird nie gesagt, dass es ein Junge oder ein Mädchen ist. Weil es egal ist. Und genauso gibt es bei uns Eisbären und Braunbären und auch alles. Und die sind auch alle miteinander. Also wir haben ganz bewusst auch aufgepasst, dass das nie angreifbar wird da. Ja? Also ich denke, je entspannter mit man diesen Themen umgeht, umso klarer kann man den Kindern auch das vermitteln. Und da sind wir wieder bei deiner Anfangsfrage von vorhin. Warum für kleine Kinder gerade? Ich glaube, dass es gerade für die kleinen Kinder wichtig ist, eine hohe Qualität an Kommunikation zu erleben, eine hohe Qualität an Werbefreiheit und Bildersprache und all dem drum und dran. Und wir alle wissen, so ein schönes Bilderbuch, was wir dem Kind zu Weihnachten schenken, ist viel toller für das als irgendwie diese lieblos gemachten, wo du denkst, so, was ist denn das für ein Dreck? Also, das ist ja alles, was wir wollen dem Kind was Gutes tun. Und ich glaube, das hat ja nicht nur in der Unterhaltung ein Thema, sondern eben auch in der Pädagogik. Ich bin großer Verfechter davon, dass ich denke, dass Kita-Erzieherinnen müssten das gleiche Gehalt bekommen wie Lehrer. Weil das einfach da da wird die Arbeit geleistet. Wenn die Kita-Erzieherin keinen Bock hat, und ich kenne wirklich tausende Kitas, ich habe in den letzten 25 Jahren tausende Kitas besucht in ganz Deutschland, und ich kenne Kitas, und ich werde überall von meinen Freunden gefragt, du kennst dich doch mit Kitas aus, die und die, ist die cool, ich habe mir angeguckt, das ist ein total geiler Sportraum und super. Ich sage jedes Mal das Gleiche, sage, das ist egal, wie die Kita aussieht, ob da das Spielzeug neu oder alt ist, guck, ob die bei dem Begrüßungstermin sich mit dem Kind beschäftigen oder ob sie sich mit dir unterhalten. Also guck, ob da die Kinder auf dem Schoß von der Sabine sitzen oder ob die Sabine in der Ecke sitzt und Raucherpause macht. Ich kenne Kitas, da sitzen alle, die gehen raus, wir kommen, Kinder, wir gehen in den Garten. Die sind so schön oft draußen im Garten bei unserem Kindergarten. Ja, ich kann dir sagen, warum die in Berlin mit draußen im Garten sind, weil die Eltern, die Erzieherinnen alle immer rauchen wollen. Ja, und dann sind die draußen, ja, so eine Gründe. Und das ist diese Qualität, die du, und da sind wir wieder bei dem Ernst, dem von kleinen Kindern, die müssen ernst genommen werden. Und die müssen da schon im Kindergarten ernst genommen, die müssen bei der Kommunikation, die müssen bei der Ernährung ernst genommen werden. Also meine.
Ja, wie ist es denn bei dir als Vater, wenn du bist ja jetzt quasi für viele Eltern und auch Kinder so gute Laune Bär aus dem Fernsehen, du bist hast da immer immer gute Laune, du bist jetzt auch draußen gute Laune, du gehst auch mit diesen sinnvollen Projekten raus. Kannst du zu Hause, konntest du zu Hause oder kannst du zu Hause strenger Vater sein, oder sagen die Kids, nee, komm, Papa, jetzt tu doch nicht so, dir nimmt das.
Also streng bestimmt schon, aber es ist auch total unterschiedlich. Also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich in den letzten 10 Jahren auch viel, viel, viel unterwegs war, also vor Corona. Wir hatten Momente, wo ich, als die Mittlere auf die Welt kam, da waren wir gerade in der zweiten Staffel Kikaninchen, da war ich allein schon 180 Tage im Jahr in Erfurt. Also nicht zu Hause, da kam für die ein fremder Mann nach Hause. Das muss man so ehrlich sagen. Ja. Wenn ich da jedes Wochenende mal kurz da war und eigentlich noch Text lernen musste und dann wieder weg, dann war da wenig davon da. Und das ist natürlich auch die Mama noch mehr, als sie schon oft in den Familien ist, die Bezugsperson Nummer 1. Und jetzt, gerade jetzt zufälligerweise durch die Pandemie, bin ich ja viel, viel mehr zu Hause als ich. Ich war in den Jahren, 2 Jahren davor auch schon mehr zu Hause, weil wir auch das Familienleben ein bisschen versucht haben zu optimieren. Also, oder ich, mich mit dem Familienleben besser zu arrangieren. Und aber jetzt bin ich ja laufend da, ne? Also jetzt bin ich ja immer da. Jetzt habe ich seit einem halben Jahr irgendwie kaum gearbeitet, also zumindest nicht irgendwo unterwegs mit. Weg. Ich fahre normalerweise 80.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto, habe 30 Zugfahrten und 20 Flüge. Dieses Jahr war ich noch nicht einmal im Zug oder am Bahnhof oder am Flughafen, also 2020, ja. Also stimmt, bis Februar ging ja noch was, aber danach nichts mehr, ne. Und ist es jetzt auch anders und streng, das ist ein schwieriges Wort. Also ich bin ganz sicher nicht der strenge, dass ich jetzt immer die gute Laune habe, die ich immer draußen haben muss, wird mir jetzt auch nicht jedes Kind hier zu Hause bestätigen. Aber ich bin jetzt auch nicht der ganz angespannte, dauerhaft so, ich bin jetzt fertig, ich muss jetzt in mein Zimmer und Tür zu, sondern wir machen schon auch Sachen zusammen. Also das ist nicht, also, aber der ultra strenge, ich bin eher der so, Bildschirmzeit, hier Bildschirmanfrage kommt hier so, ich gebe dir noch 15 Minuten.
Du erklärst ja viel für die kleinen Kinder, aber bist du auch zu Hause sozusagen der zuständig für die Erklärung der Hausaufgaben und kannst besonders gut vermitteln? Oder also du wärst ja fast Lehrer geworden.
Also jetzt im Homeschooling kann ich feststellen, dass es funktioniert, dass ich es kann. Aber das ist ja was anderes. Du sollst ja im Homeschooling ja auch nichts Wissen vermitteln, sondern du sollst ja nur schon Bekanntes wiederholen. Also wird ja nie, also das ist ja das Problem über den langen Zeitraum, dass das zu lange ein Zeitraum wird, wo man nichts Neues entdeckt, sondern sie können, wenn sie lesen üben sollen, dann lernen, können sie über den Zeitraum, wenn man dranbleibt, besser lesen oder können besser rechnen, aber wir sind ja nicht, die Eltern sind ja nicht der Ersatz der Lehrer, weil im Vermitteln von neuen Dingen, ja, also das ist so, wir vermitteln ja nur das, was wir kriegen von den Lehrern. Ja, also ich kann schon Sachen erklären, aber ich glaube, dass die von mir das nicht hören wollen. Also jetzt gerade die Größeren. Du mit deinen kleinen Kindergeschichten. das wird dann eher abfällig von den großen Kindern. Also bei, als sie noch kleiner waren, ging das ganz sicher ganz gut und so. Aber dass ich jetzt, also bei meinen Kindern irgendeinen Status hätte, der Papa kann das super erklären. Nee.
Nehmen die dich denn als Promi wahr? Oder bist du denen eher peinlich?
Ja, also klar, es ist peinlich. Also ganz oft ist es, also jetzt bei den Größeren peinlich. Also wir nennen irgendwie neue Schule und dann bist du bei der Einschulung und alle Kinder kommen. Also das ist schon irgendwie, aber dann freuen sie sich aber auch über die Vorteile des Ganzen. Also das gibt ja auch irgendwie, boah, wen du alles kennst, Papa. Oder wer hier schon zu Hause, weil also, Juri Singer waren ja auch schon zu Besuch hier und Michi Beck von Fanta 4 ist ein guter Freund von mir. Smudo war schon bei der Sommertour in Hamburg dabei. Also, Axel Schulz ist ein guter Freund, mit dem mache ich viel ganz viel Charity zusammen. Der holt mich dann ab und sagt, ich bin dein Fahrer, ich komme jetzt nicht abholen. Also das ist, da freuen die sich dann auch drüber. Wenn dann sehen sie, dass die anderen sagen, so was, aber war das nicht so. Aber ich glaube, dass dadurch, dass ich ja täglich da bin, ist es nicht so eine Wahrnehmung des Promi. Und der Vorteil ist immer noch das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Kinder, die mich im Fernsehen jeden Tag sehen, ja, die erkennen mich auch nicht einfach so aus der Schnellen mal im Normal. Also ich im Privaten trage ich noch ein bisschen mehr, das ist jetzt noch kurz, weil da jetzt gerade, ich habe letzte Woche noch was gedreht, aber eigentlich eher so wie bei René, so nicht ganz so, aber ich lasse den lang, weil es einfach mir Freude macht, dass ich nicht so viel erkannt werde. Und wenn die Haare dann ein bisschen zerzäuselst und so, dann wirst du auch nicht so viel erkannt. Also, aber wenn sie dich dann erkennen, dann erkennen sie dich dann auch alle. Das ist dann so. Aber das stört dann die Kinder eher. Oh nee, wollen die dann wieder ein Foto machen, dann sind sie jetzt auch gelangweilt. Das ist ja, am Anfang war das vielleicht spannend, aber jetzt ist es nicht mehr spannend.
Kannst du denn, du hast ja jetzt auch, dein Markenzeichen ist zum Beispiel dieses rosa T-Shirt. Ist es wie bei Christoph, der, wenn er den Pullover auszieht, dann relativ unerkannt bleibt? Oder hast du...
Nee, leider nicht. Also, oder aber leider, es stimmt nicht. Also ich hab relativ früh, also glaube ich im zweiten Jahr, Kikaninchen angefangen mit meinem damaligen Management für andere Projekte. Da gibt es ja ganz klar die Klausel drin, dass ich da nicht das rosa T-Shirt anziehen darf und so weiter. Dann haben wir gesagt, was machen wir, wie gehen wir damit um? Und ich habe dann mein blaues T-Shirt erfunden. Da steht hier der Christian groß drauf. Weil man es zu mir sowieso sagt, das ist der Christian. Das war der Christian. Deswegen gab es dann irgendwann das Markenzeichen der Christian. Und ich mache so viel, viel mehr Projekte als der Christian, vom Giganinchen inzwischen. Und da ist es... So viele Kinder, die dann mich erkennen, die dann sagen so, du bist doch der mit dem Blauen, der manchmal im Fernsehen das Rosane anhat, also die mich oft live sehen, wenn sie in Berlin irgendwo spiele und irgendwie, oder auf, ich moderiere Veranstaltungen für UNICEF auf dem Potsdamer Platz, Weltkindertag oder so, da habe ich ja immer das Blaue an, weil ich ja nicht vom Kika hingeschickt werde, sondern das darf ich nur anziehen, wenn der Kika mich irgendwo hinschickt, ja. Und dadurch ist es irgendwie, ich glaube, wenn ich das nur hätte, das Rosane, dann würde es funktionieren. Aber die haben mich auch in vielen anderen Dingen inzwischen gesehen.
Wie ist es denn bei dir? Was schauen denn deine Kinder? Hast du so ein bisschen darauf geachtet, dass ihr eher im Kika-Ninchen oder im Kika-Umfeld bleibt? Also, dass du deinen eigenen Haussender vor allen Dingen hochhältst oder die Programme der anderen öffentlich-rechtlichen Kinderprogramme hochhältst? Oder ist dir das dann auch irgendwann entglitten und du hast dann alles durchgemacht, was wir Eltern auch durchmachen müssen?
Also natürlich mache ich das Gleiche durch, als ich noch die Kontrolle noch hatte, wie vorhin beschrieben, im ersten Kind, da war es wirklich gezieltes Aussuchen. Es gibt nur die DVDs, die wir geguckt haben und dann haben wir auch nur irgendwie eine Folge vom kleinen roten Backe geguckt oder auch mal zwei, weil die Sachen sind gut gemacht und andere Dinge, die ich gewählt ausgesucht habe, wie Marvi Hemmer oder ähnliche Sachen. Die damals spannend waren für unseren Ersten. Und dann wird es ja irgendwann schwieriger, wenn der dann 10 ist und dann guckt der Star Wars, The Clone Wars, dann will die Kleine das ja irgendwie erstmal mitgucken, weil alles, was der große Bruder macht, ist ja cool. Und dann, wenn der dann alles plötzlich Star Wars Poster hat, dann will sie auch Ahsoka Tano sein. Und du kriegst dann irgendwann, verlierst du die, also das, wie du es schreibst, entgleitet, aber das, du musst da halt trotzdem immer steuern. Ne? Irgendwie, ich versuche auch jetzt noch zu gucken, dass nicht irgendein Mist bei YouTube gucken, sondern irgendwie dann gezielte Sachen gucken, wenn sie YouTube gucken, wie gesagt, Fernsehen guckt von meinen Kindern keiner mehr, wirklich, also das Gerät wird, also für Netflix benutzt, und für YouTube, aber nicht, also dass da jemand sich die Mühe, also die nervt ja schon, dass dazwischen da jemand redet oder mal eine Werbung kommt. Das würden die gar nicht mehr gucken wollen. Das ist dann irgendwie, also ich, auch wenn ich weiß, dass beim Kika keine Werbung läuft, aber Kika brauche ich meinen Kindern, also die Kleinste, wenn die allein ist, dann kann ich dir noch einen Kika mal anmachen, wenn was passt, aber ich könnte dir nicht mal sagen, auf welchem Sender bei uns Kika wäre, bei unserem Fernseher, kann ich dir das nicht, also wie gesagt, Fernsehen, so wie man es kennt, guckt bei uns keiner, also das Ding ist dann mal zur Tagesschau an, wenn wir mal, weil gerade was spannend ist und wir warten auf die neue Corona-Regelung 27, dann machen wir sie mal tatsächlich mal an, aber ansonsten ist das Fernsehen gucken. Es ist, da gibt es so eine große Netflix-Taste auf der Fernbedienung, so eine große. Ja, und das ist entfernt. Also das ist also natürlich auch Amazon Prime und Disney Plus und wir wollen ja keine Werbung machen hier. Aber das muss man so ehrlich sagen, das ist natürlich viel schöner, ohne Werbung zu gucken. Das ist viel schöner ohne also ich bin ein Fernseh-Junkie. Also das ist, ich habe alles geguckt, was man gucken konnte zu früher. Das war bei mir ging der Montag mit Colt Sievers in Colt für alle Fälle los und dann war es Simon & Simon und all die Serien, ich habe alles gesüchtelt, ja. Und da gab es ja nur 5 Sender, da gab es ja kein Internet, also dann ist man ja auch ganz, das ist der Blick ja raus in die Welt gewesen, ja. Ich habe sogar Hart aber herzlich, obwohl es so schmalzig ist, geguckt, weil die Autos da cool waren, ja. Und das ist alles, das kann man auch gar nicht mehr keinem erzählen, aber das ist genauso wie meine Oma meinen Eltern erzählt hat, warum braucht man denn einen Farbfernseher? Wer braucht denn sowas? Also das verändert sich und wir müssen damit umgehen und ich weiß, also wir wissen auch beim Kika, dass wir inzwischen viel mehr bei YouTube geguckt werden als im analogen Fernsehen oder im digitalen Fernsehen, sondern irgendwie YouTube, der Konsum, es ist das gleiche wie mit unseren CDs, also oder DVDs. Peter Lustig wollte ich gerade sagen, Rolf Zukowski ist mit Kinderlieder-CDs sehr erfolgreich gewesen und auch wohlhabend geworden. Das funktioniert heute einfach nicht mehr, weil also unsere CDs sind auch gut gemacht. Wir haben eine totale Werbefläche mit einem Fernsehformat, aber es kauft einfach keiner mehr CDs. Also es kauft keiner mehr CDs. Bei Spotify sind wir richtig vorne mit dabei, aber davon hat man nichts. Ja? Also ein Schnurps, ja. Es lohnt sich überhaupt nicht mehr, CDs zu produzieren eigentlich. Wir machen es immer wieder und versuchen es auch und so und immer wieder auch einen neuen Schritt nach vorne. Aber es ist halt trotzdem total undankbar eigentlich. Ne?
Gab es denn für dich tatsächlich, ja, dazu passt, mein Sohn kann neuerdings Alexa bedienen. Aber für Musik. Jetzt muss Alexa Gangnam Style kriegt er hin. Für und Volker Rosin Mama Lauda. Und den Kika Tanzalarm. Die 3 Songs laufen in hoher Rotation. Aber gab es denn für dich Kinderserien, wo du gesagt hast, oder gibt es für dich Kinderserien, da wärst du am liebsten weggelaufen, aber deine Kinder haben es geschaut? Und gab es für dich Kinderserien, wo du gesagt hast, so, da gucke ich jetzt voll mit? Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel Dino Dana. Wir haben jetzt so das Abendritual. Vor dem Abendbrot gibt es so eine Doppelfolge Dino Dana. Und dann, da versammelt sich die ganze Familie vorm Fernseher. Also vor Streamingdienst, aber das ist irgendwie cool. Und man lernt noch was über Dinos und genau, irgendwie ist das alles, passt das alles und da haben alle dran Freude. Hast du solche Sachen auch gehabt, dass du sagst so, auf die Serie, da hast du auch immer gern mitgeschaut? Also außer jetzt natürlich Maus und Co.
Lustigerweise sind es die Serien, also auch das Gegenteil, das Negative, die ich als Kind gemocht habe. Also ich habe die Wiki-Folgen damals richtig doll gemocht, also als Kind. Mhm. Und als ich dann das erste Mal diese 3D-animierte Version mit den alten Geschichten gesehen, obwohl irgendwie die Stimmen nicht mehr so schön waren, die, also aus meiner Sicht schön, für die Kinder neu, also ich verstehe das, das ist sozusagen ein neues Publikum und so, aber wenn du es dann als Papa nochmal guckst, denkst du so, wer braucht denn sowas? Das war doch schon schön, also wer will denn jetzt, also fürs neue Publikum ist es halt eben neu schön und so, aber da hatte ich ganz oft Dinge, so, meine Güte, das war doch, also die echte alte, der alte Willi und der alte Flip, die waren noch in der Welt besser. Also das ist jetzt nicht meine Sendung gewesen, aber wenn ich jetzt die alten, ich habe geliebt, also dieses, und gedacht, das wird der Burner Cap Future. Ja, das, also, guckt mein Sohn nicht mit dem Arsch an, ne? Das ist so, hä? Oh, das ist so, oh, nee. Das ist so, und dann, wenn der aber jetzt so seinen, der guckt das ganze japanische Zeug. Udi Bume, Naruto, ich kann die nicht mal aussprechen, die ganzen, also er guckt die auch in Original mit englischen Untertiteln, also guckt die auch nicht, er guckt die wirklich alle. Und da kommt dann, Hashimoto, ich so, boah, die reden mir schon so anstrengend, da werde ich ja schon richtig im Kopf schmerzen, wenn ich schon höre, das spricht der Mutter. Also, aber er guckt es total mit voller Begeisterung und kennt die alle und es scheint ihn zu entspannen irgendwie. Ja. Der holt sich dann noch die asiatischen Nudelsuppen dazu und isst die dann noch passend dazu. Aber da kriege ich keinen Griff. Aber das, also beim Kika, das weiß ich, da wird ja auch bewusst ausgesucht, da gab es eigentlich selten Sendungen. Es gab Sendungen, die waren für mich jetzt blöder, und aber nicht jetzt so schlimm. So. Ich hab auch mich viel beschäftigt. Ich habe früher viel geguckt, also vor 8 oder 10 Jahren habe ich für, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Watch Ever, es war so ein Marktbegleiter von Netflix am Anfang, von Vivendi, also die haben groß gestartet mit Werbung mit Till Schweiger und drum und dann. Für die war ich so der Berater für Kinderunterhaltung. Und hab, da war auch so Testimonial für die Watch Ever Kids App und so. Und habe die für beraten, was wir da einkaufen. Da habe ich ganz viel geguckt und Sachen aus dem Ausland und so. Und da habe ich mich gut ausgekannt. Aber jetzt, da wir selber so wenig gucken, kann ich dir nicht mal mehr sagen, was gut oder schlecht ist. Also es ist, meine Kinder sind aber auch zu alt. Mit 9, da ist dann irgendwie, ja, die guckt da lieber Hamster-Videos. Ist der süß, der Hamster? Also mit Dokumentation, was macht ein Hamster, wie baue ich ein Hamsternest und so. Das ist dann spannender als irgendwie. Also bei den Filmen ist es oft so, dass wir dann auch diese gemeinsamen Erlebnisse haben, wenn wir, also wenn dann wieder Kino geht, ins Kino gehen und da gibt es eben doch tolle Filme, Pixar oft, manchmal auch nicht, wo man dann auch gemeinsame Spaß hat, aber genauso gibt es eben auch Filme, wenn mein Sohn mich überredet, ich soll mir den und den Avengers-Film angucken und nach 10 Minuten weckt er mich, ne, und sagt, Papa, du schläfst. Ich so, ja, Entschuldigung, das liegt am Film, nicht an mir. Das, bei Star Wars wäre mir das nicht passiert, ja. Und
wie ist das denn bei dir? Wo können dich denn die Menschen außerhalb des Kikaninchen als nächstes sehen? Hast du irgendwelche Live-Formate digital umgesetzt irgendwie?
Also die digital umgesetzten, die interessieren keinen. Das ist einfach das Problem, dass wenn die Leute schon 9 Euro für Netflix oder Disney Plus bezahlen, dass sie dann nicht noch Lust haben, für einzelne Vorstellungen was zu bezahlen. Also dafür gibt es auch zu viel kostenlose Angebote. Dass ich da dauerhaft, gerade in unserer Branche, wo ja YouTube und sowieso schon immer ersetzt, das funktioniert nicht mit den Live-Formaten. Insofern, wann ich wirklich wieder zu sehen sein werde, ich hoffe, wenn jetzt alles so gut läuft, dass es irgendwie ab Pfingsten die Lockerungen wieder eintreten werden. Rechne nicht vor Ostern mit eklatanten Lockerungen. Hoffe, dass irgendwie zu Ostern schon deutlich besser wird. Und dann, also ich habe die im Kalender ist der nächste Auftritt im Sommer. Also im Sommer Freiluft. Das habe ich jetzt letztes Jahr fast unterschätzt. Früher als Puppenspieler hast du ja immer zu tun gehabt. Und ich habe im Sommer jetzt gedacht, irgendwie, naja, der Sommer ist ja lang, du spielst nicht so viel. Dieses Jahr werde ich mir das sowas von zuballern mit Terminen und werde alles annehmen, was ich kriegen kann, weil ich ahne schon, dass es im Herbst dann wieder ruhiger wird und wieder schwierig wird. Und insofern kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen, wo man mich sieht, aber ich bin total viel unterwegs. Ich bin normalerweise 30 Tage im Jahr unterwegs mit der AOK, bin da Familienbotschafter bei der AOK, mache Stadionfeste voll mit Kindern, die kommen da, machen mit mir Sport, ich will bringen den Leichtathletik bei Handball, Fußball. Im Sommer machen wir eine Strandtour, wo wir Strandfußball promoten und die Mannschaft, die Kindermannschaften aus den ganzen Regionen zusammenholen, spielen lassen gegen Urlauber. Mit denen mache ich viel. Ich bin mit der Polizei und mit dem ADAC unterwegs, Verkehrsprojekte. Also das ist ganz viel Sachen, wo die Kinder mich live sehen, also die ich auch mache. Ich habe jetzt gerade Videos für die Unfallkasse produziert, für den Umgang in Kitas mit Masken. Wie setzen Kinder richtig Masken auf? Sowas mache ich viel. Ich produziere viel eigene Filme, Infotainment. Ja, ich probiere mich gerade selber ein bisschen an YouTube-Formaten aus, so basteln, kochen. Also kochen wir ja seit 3 Jahren schon. So, aber das kennt ihr ja jetzt auch aus diesem Lockdown, aus dieser Lockdown-Phase. Kreativität zwischen Schulküche kochen und noch Homeoffice und Homeschooling ist dann irgendwie schwierig, dass man dann noch die Ruhe findet. Deswegen machen wir so Gespräche wie dieses jetzt auch abends, wenn die Kinder halbwegs im Bett sind, obwohl ich gehört habe, dass da eben noch jemand draußen rumsprang. Ja? Weil so kommst du ja sonst auch nicht wirklich dauerhaft mehr, dich wirklich auf ein Thema einzulassen. Also im Sommer bin ich als Puppenspieler ständig unterwegs und wenn ich wieder darf, und bin aber sonst auch viel live unterwegs. Also die Leute, die finden mich bei Facebook, Instagram oder auf meiner Homepage www.der-christian.com. Da steht aber zurzeit einfach kein Termin da. Also man kann mit mir in den Urlaub fahren. Ich berate einen großen Reisedienstleister Aldiana seit Jahren. Und da gibt es eben, also ich coach die Animateure, wie die mit Kindern umgehen können, entwickle da Shows, die da live aufführen können. Es gibt Videoeinspieler von mir in den Shows, egal ob die auf Fuerteventura, Java oder Österreich sind. Und dann gibt es eben noch 2-mal im Jahr mit mir in den Urlaub fahren. Also da kannst du eine Woche lang, ich bringe dann meinen Puppenteater da dieses Jahr nach Kalabrien und nach Österreich. Also ich bin einmal in einem Aljana in Kalabrien, in Italien und dann fahre ich mit meiner Bühne hin, spiele 2-mal Puppentheater, wir feiern Partys, wir machen Arschbomben, wir kochen zusammen, habe immer einen Spitzenkoch dabei, der mit mir dann so diese tollen Sachen kocht, also mit den Kindern und dann Lust auf Ernährung und Wissen da entwickeln. Also das ist so, live kann man mich eigentlich normalerweise überall sehen.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach großen Projekten, wenn es wieder, genau, aufgeht. Genau, wir haben zum Glück einen Podcast, das heißt, wir können weiter senden. Irgendwann gibt es wahrscheinlich das Live-Format. Sie will jetzt live, aber genau. Ja, Christian, es war eine Freude, mit dir zu sprechen. Genau. Wir verfolgen weiter das Kikaninchen und genau. Wir hören uns in 2 Wochen einfach wieder, alle. Und bis dahin könnt ihr uns einfach schreiben, wenn ihr uns für einen Kindergeburtstag buchen wollt. Wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, die wir einladen sollen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns auch, genau. Folgt uns auf den Instagram-Kanälen, alles, genau, alles bekannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut durch den Lockdown und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Christian. Tschüss, macht's gut und dibbe dibbe dab.
Ja, dibbe dibbe dab. Tschüss.